Mit Mathe und Rechnen ist ja so eine Sache. Also wir wissen nicht nur die Schüler unter uns, sondern auch jeder, der mal Schüler war, und das waren wir alle miteinander. Und bis heute, also es gibt ja dann die einen, die Cracks, die sagen, Mathe war immer mein Ding, ist immer mein Ding. Damit reiß ich's raus. Und dann gibt's die, die rückblickend eher sagen würden, Mathe klang für mich immer so. Zwei Goldfische wandern durch die Wüste, einer war rot, der andere dünn. Wie viel wiegt die Palme, wenn's regnet? Ob ihr es glaubt oder nicht, heute so bei uns, der Mathelehrer schlechthin, Abraham, wer auch sonst, von ihm können wir rechnen lernen. Von Abraham können wir rechnen lernen, rechnen mit Gott. Abraham rechnet mit Gott und rechnet ihm und uns etwas vor. Also wir können sagen, rechnen mit Gott, das ist quasi höhere Mathematik, aber auf einem Niveau, das sogar ich es blick. Aber der Reihe nach. Drei Männer haben Abraham besucht. Um wen es sich handelt, wird spätestens klar, als der Wortführer Abraham verspricht, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Vor Abraham steht in Menschengestalt der lebendige Gott. Gott ist gekommen, um seinem langjährigen Versprechen, das er Abraham ja schon gegeben hat, jetzt im wahrsten Sinn des Wortes Hand und Fuß zu geben. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Teil 3 unserer Serie, wie Gottes Güte dein Leben verändert, mit Abraham Glauben wagen. Und heute Teil 3, Gütesiegel. Und ein erstes Gütesiegel zeichnet Gott selbst aus, indem er Wort hält. Erstes Gütesiegel hier, Gott hält Wort. Auf sein Wort ist Verlass. Was Gott ankündigt, das hält er ein. Er löst sein Versprechen ein. Das wird deutlich hier an dieser Stelle, wenn Abraham und Sarah nun dieses Kind bekommen, das er ihnen so lange versprochen hat. Und das ist auch relevant im Blick auf das, was wir im Folgenden sehen. Gütesiegel, das erste, Gott hält Wort. Aber es ist nicht alles. Gott hat noch etwas, was er Abraham mitteilen will. Und die Begründung, weshalb er das tut, ist, könnte man sagen, ein zweites Gütesiegel. Jetzt für Abraham. Wenn wir lesen, 1. Mose 18, der Herr sprach, soll ich Abraham wirklich verheimlichen, was ich vorhabe? Er wird doch zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes und alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Ich habe ihn auserwählt. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine Szene. Der lebendige Gott schätzt einen Menschen hier sowas von wert. Gütesiegel par excellence, ihn erwählt zu haben. Und genau dieser Umgang Gottes mit Abraham ist es, der später im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament Jakobus und andere sagen lässt, er war ein Freund Gottes. Das zweite Gütesiegel in unserer Begebenheit, jetzt für Abraham, Freund Gottes. Jakobus 2, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Freund Gottes, ich habe mir überlegt, bin ich ein Freund Gottes? Bist du? Seid ihr ein Freund, eine Freundin Gottes? Wir würden ja eher sagen, wir sind Gottes Kinder, seine geliebten Söhne und Töchter würden wir heute eher sagen. Freund? Ja, das hat eher was Partnerschaftliches. Wow, sind wir Freunde, Freundin Gottes? Ein bisschen ungewöhnliche Bezeichnung. Freundschaft partnerschaftlich lebt von gegenseitigem Vertrauen. Ja, keine Einbahnstraße oder so. Freunde, sie haben ein offenes Ohr füreinander, offene Augen füreinander, sehen, was der andere braucht und sind da, wenn der andere sie braucht. Freundschaft. Da gehört auch Treue dazu, dass man nicht bei jeder Meinungsverschiedenheit die Freundschaft langsam einschlafen lässt. Ein Freund und eine Freundin ist da mit Ermutigung, mit Ehrlichkeit, mit Verständnis, mit Wärme, mit Zuneigung. Sind wir das für Gott? In unserem Lied vorhin zur Serie haben wir gesungen, ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Bist du da, wenn Gott dich braucht? Hörst du ihm zu, wenn er redet? Oder gibt es Dinge, die wir nicht hören wollen, so nach dem Motto Freundschaft bis hierher, aber also bis hierher und nicht weiter? Oder das hier, nee. Und dann ziehen wir doch den Stiefel selber durch. Vertraust du ihm? dass er ja gerade auch dort dein Freund ist, wo er dir Dinge auch zeigt, auch Dinge in unserem Leben uns zeigt, wo er sagt, oh, das tut mir weh. Dann tut er das als Freund. Kann uns doch nichts Besseres passieren, als dass uns ein Freund Feedback gibt, uns um etwas bittet oder uns auch Dinge aufs Herz legt. Vertraust du ihm, dass er dir doch damit nicht schaden will, sondern dir was zutraut, dich wertschätzt, mit dir Zukunft schreiben will, dich gebrauchen, dir helfen? Freund Gottes, was für ein Gütesiegel. Ein weiteres Gütesiegel, das in unserer Begebenheit zählt und das sich dann durchzieht, das dritte, Gerechtigkeit. Gütesiegel der Gerechtigkeit. Gott fährt nämlich fort, denn hierfür habe ich Abraham ausgewählt. Er soll seine Söhne und seine Nachkommen dazu bringen, auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Er soll sie lehren, sich an Recht und Gerechtigkeit zu halten. Gott ist die Gerechtigkeit in Person und er wünscht sich für unsere Welt, für unser Leben Recht und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint im Alten Testament ein, man könnte übersetzen, gemeinschaftsgemäßes Verhalten. Gerechtigkeit, gemeinschaftsgemäßes Verhalten untereinander und gegenüber Gott. Er ist gerecht, die Gerechtigkeit in Person, und für eine Beziehung mit ihm brauchst unsere Gerechtigkeit als ein Verhalten, das mit ihm lebt, mit ihm rechnet, ihm entspricht. Und dass das in Sodom und Gomorra nicht geschieht, das ist der zweite Grund, weshalb Gott sich aufgemacht hat. Und nicht nur Abraham besucht, sondern wir lesen weiter, Vers 20, der Herr sagte, die Klagen über Sodom und Gomorra sind groß und ihre Vergehen wiegen schwer. Ich will hinabsteigen und die Klagen prüfen. Und jetzt fängt Abraham aktiv an, mit Gott zu rechnen, im mehrfachen Sinn des Wortes. Abraham zeigt uns, wie das geht, mit Gott zu rechnen. Zitat, Abraham trat näher und fragte, willst du wirklich Gerechte und Frevler ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie trotzdem vernichten? Willst du den Ort nicht verschonen wegen der 50 Gerechten darin? Der Herr antwortete, wenn ich in der Stadt Sodom 50 Gerechte finde, verschone ich ihretwegen den ganzen Ort. Aber Abraham fuhr fort, ich bin nur Staub und Asche, dennoch habe ich es gewagt, mit dem Herrn zu reden. Vielleicht sind es 5 weniger als 50 Gerechte. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt zerstören? Da sagte er, nein, ich werde sie nicht zerstören, wenn ich dort 45 Gerechte finde. Abraham richtete noch einmal das Wort an ihn, vielleicht lassen sich dort nur 40 finden. Er antwortete, wegen der 40 werde ich es nicht tun, und so geht's weiter. Und Abraham rechnet mit Gott und rechnet ihn herunter. 50, 45, 40, 30, 20, vielleicht gibt's dort nur 10 Gerechte, sagt er. Und Gott antwortet, wegen der 10 werde ich die Stadt nicht zerstören. Ja, schon irgendwie eine steile Szene. Also die Szene als solches, mit Gott so zu rechnen, so umzugehen, aber schon auch das, was dahinter steht. Gott fragt nach Gerechtigkeit. Und Gott leidet, wenn Menschen aneinander vorbeileben und an ihm vorbeileben. Gott ist gerecht und wer mit ihm leben will, jetzt und ewig, der braucht das Gütesiegel der Gerechtigkeit Gottes. Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. Gott ist vollkommen, Gott ist gerecht. Vor ihm Bestand haben wir nur durch sein Gütesiegel der Gerechtigkeit. Und ich sage es, zum Glück ist doch so. Wäre dem nicht so, dann hätte all die Ungerechtigkeit, die jeden Tag über unsere Bildschirme flimmert und die jeder von uns im eigenen Leben schon erlebt hat, dann hätte all diese Ungerechtigkeit gewonnen. Und wie sähe die Ewigkeit aus? Kriege in der Ewigkeit, wer will das? Krankheiten, Corona, Boshaftigkeit, Leid, Schuld, Tod. Also lange, dass wir es hier haben, brauche ich doch nicht nur in der Ewigkeit. Wer sich nach einer Ewigkeit bei Gott sehnt, ohne alles Leid und Elend dieser Welt, der muss auf ein Gericht Gottes hoffen, in dem gerichtet wird, was in der Ewigkeit keinen Platz hat. Und Jesus im Neuen Testament spricht sehr klar davon, dass Gott einmal diese Welt beenden wird und dass mit seiner Wiederkunft es ein letztes oder ein Weltgericht geben wird, wo wir vor Gottes Thron einmal stehen. interessanterweise bezieht sich Jesus, wenn er das tut und von diesem Gericht spricht, auf Noah und auf Lot. Wenn er sagen kann, Lukas 17, wie es zur Zeit Noahs war, so wird es auch zur Zeit des Menschensohns sein. Also der Menschensohn, das ist Jesus selber. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder, sie lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg. Dann kam die Sintflut und vernichtete alle. Es wird auch sein wie zur Zeit Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie bestellten das Land und bauten Häuser. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, fielen Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichteten alle. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Ich bin nicht Christ aus einer Angst heraus, wie das mal sein wird. Ich bin auch nicht nur Christ, um mal in der Ewigkeit dabei zu sein. Ich bin Christ, weil ich mir schon heute nichts Besseres vorstellen kann, als mit diesem Jesus zu leben. Aber dazu gehört dann auch der Blick auf diesen großen Horizont Gottes, in dem unsere Jahrzehnte auf dieser Erde nur ein ganz kleiner Ausschnitt sind. In dieser großen Heilsgeschichte, die Gott zieht. Die Reaktionen damals bei Jesus und schon davor bei Lot waren so unterschiedlich, wie sie heute auch sind. Als Lot seine Schwiegersöhne vor diesem Gericht Gottes warnt, heißt es, Zitat, aber es war lächerlich in ihren Augen. Es war lächerlich in ihren Augen. Und selbst bei Lot bin ich gestolpert, Zitat, im Morgengrauen drängten die Engel Lot zur Eile. Sie sagten, schnell nimm deine Frau und deine beiden Töchter, dass du nicht mitgerissen wirst von der Sündhaftigkeit der Stadt, als Lot noch zögerte. Wow. Gott will retten und der Mensch zögert. Gott verteilt das Gütesiegel der Gerechtigkeit und zugleich das seiner Güte, dass er eben mitten im Gericht rettet. Und uns ist egal, als ob die Menschheit ernsthaft eine Ewigkeit wollte, in der es so weitergeht wie in dieser Welt. Noah und Lot erinnern uns, dass eine Entscheidung gefragt ist. Der große englische Philosoph C.S. Lewis hat es so formuliert: Die Wahl, der Weg ist vor euch. Kein Weg ist verschlossen. Jedermann kann den ewigen Tod wählen. Die ihn wählen, werden ihn bekommen. Und demgegenüber sehen wir bei Noah und bei Lot und heute, Gott rettet. Diese gefallene Welt hat nicht das letzte Wort. Diese Welt wird einmal vergehen, aber Gott hat versprochen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das Gütesiegel der Gerechtigkeit schenkt uns durch Jesus Christus, allein aus Güte. Damit viertens und letztens das Gütesiegel gerettet. Am nächsten Morgen verlässt Abraham sein Zelt, will nachsehen, was aus seiner Rechnerei mit Gott geworden ist, aus seiner Fürsprache und was er sieht, es zerreißt ihn. Sodom und Gomorra liegen in Schutt und Asche. Und das, obwohl Gott sich ja auf Abrahams Fürsprache sogar eingelassen hat. Und wie? Das Gericht konnte Abraham nicht verhindern. Und auch wir werden dieses letzte Gericht nicht verhindern. Aber Gott ist gnädiger als der Wortlaut von Abrahams Gebet. Und das fand ich faszinierend. Mit dem Gericht wird Gott hier zum Retter. Hätte Gott nur Abraham beim Wort genommen, dann wäre keiner aus der Stadt gekommen. Aber jetzt rettet Gott den Lot, seine Frau, seine Töchter und er hätte auch all die anderen gerettet, wenn sie den Boten geglaubt hätten, anstatt alles als lächerlich abzutun. Was wir hier sehen, sagt auch etwas darüber aus, wie Gott Gebet erhört. Kleine Theologie des Gebets, finde ich, die da drin steckt. Wir wünschen uns ja wörtliche Erhörungen, dass Gott uns eben so erhört, wie wir sagen. Bei Abraham sehen wir heute Morgen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, auch und gerade, wenn er unser Gebet eben nicht immer wörtlich erhört, hier zu sehen, um wie viel barmherziger als unsere Wortwahl Gott zum Glück gelegentlich ist oder immer ist. Barmherziger als unsere Wortwahl. Wie Gottes Güte dein Leben verändert. Mit Abraham Glauben wagen, das Thema unserer Serie. Abraham tritt heute als Fürsprecher auf. Die Welt retten kann er nicht. Mitten im Gericht muss Gott selber zum Retter werden. Damals für Lot ist er es geworden. Und einmal für uns, wenn Jesus wiederkommt, aus Güte. Und damit sind wir beim Anfang der heutigen Begebenheit. An dem Tag, an dem Gott Abraham den Untergang von Sodom und Gomorra angekündigt hat, was macht er auch? Zuerst, er verspricht dem Abraham einen Sohn und fügt nach der Geburt hinzu, Zitat, alle Völker sollen gesegnet werden durch deinen Nachkommen. Und jetzt macht Paulus im Neuen Testament was Spannendes. Galater 3 zitiert er diesen Satz, alle Völker sollen gesegnet werden durch deinen Nachkommen und ergänzt, welcher ist Jesus Christus? An die Stelle der Fürsprache Abrahams tritt jetzt die Fürsprache des Sohnes Gottes. Und Johannes beschreibt so, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist ein Fürsprecher wie Abraham. Der wesentliche Unterschied, Jesus sieht nicht nur unsere Schuld, wie wir an Gott vorbeileben und aneinander. Er bringt all das auch nicht nur vor Gott wie Abraham, Jesus trägt's für mich und für dich. Oder Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Das ist Gottes Gütesiegel für die, die ihr Leben Jesus anvertrauen, jetzt und ewig. Dieses Gütesiegel, ein Wunder, Vergebung allein aus Güte, Liebe aus Liebe. Schließen will ich mit einer Begebenheit aus meinem Gemeindepraktikum als Theologiestudent. Da musste man ja 4 Wochen in eine Gemeinde gehen als Praktikant. Ich war damals in Wein im Oberland, in der Nähe von Biberach. Es ist der vorletzte Mittwoch vor der Konfirmation, Konfirmandenunterricht. Ich komme hin ins Gemeindehaus und da stehen die Konfis schon davor. Und einer von den Konfis hatte Kopfhörer auf. Ich gehe so auf ihn zu, und, was hörst? Und dann gibt er mir überraschend seinen Kopfhörer und ich setze ihn mir auf und bin gespannt über die Dröhnung, die sicher gleich kommt. Ja, keine Dröhnung, die gekommen ist. Was gekommen ist, kleiner Tipp, ihr Konfis, mit der Stimme des Konfirmanden hörte ich seine Lerntexte, die er sich für die Konfirmation draufgesprochen hat. Und ganz konkret, als ich ihn draufsetze, höre ich den Konfirmanden mir sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.